Servus bei einer weiteren Folge A Story Beyond Sports, powered by Alpina. Lena, wir sind wieder am Start. Ich freue mich sehr. Wie geht's dir denn?
Mir geht's großartig und der Frühling war schon mal kurz da. Wie war denn dein Start in den Frühling so bisher?
Also mein Start war erstaunlich positiv. Ich habe mich wieder motiviert, Sport zu machen. Ich habe im Winter so ein bisschen einen Durchhänger gehabt, weil der Wind irgendwie so schwierig war mit wenig Schnee und so weiter. Und jetzt bin ich wieder recht viel am Rennrad gesessen. Es ist bis jetzt auch allergiemäßig sehr rar. Also ich merke eigentlich noch nicht so viel. Das ist mega. Und war jetzt am Gardasee, habe schon ein bisschen Sommerluft geschnuppert und mit der Family da viel Aktivitäten gemacht. Also ich habe jetzt mega Bock auf warm und habe satt vom Schnee und kalt.
Kann ich völlig nachvollziehen tatsächlich. Ich glaube, dieser kleine Vorgeschmack auf den Frühling, auf den Sommer, den wir jetzt schon hatten, mit teilweise 30 Grad in Deutschland und so, ist ja Wahnsinn. Saß ich zu der Zeit auf Mallorca, war es kühler. Tatsächlich. Also macht schon wieder Bock. Richtig, richtig Bock. Umso passender, dass wir heute uns dann nochmal bewusst in die Kälte Norwegens tatsächlich verabschieden. Andi, ich habe richtig Bock auf unseren heutigen Gast. Du auch, hoffe ich.
Auf jeden Fall. Es ist mal ein bisschen anders, oder? Es ist so nicht dieser typische Sportler, der jetzt eine Sache Vollgas macht, sondern er ist sehr vielseitig und macht echt viele verschiedene Sportarten und auch Sportarten, die mir selber jetzt noch recht wenig sagen. Und ich glaube, da können wir jetzt sehr gespannt sein.
Benny Grams ist zu Gast und was man über den wissen muss, das gibt's wie immer vorab kurz und knapp zusammengefasst. Parkour-Athlet, Ninja-Warrior, Model, YouTuber, Fotograf. Tja, was genau ist Benny Grams eigentlich? Sicher, die Frage kann er uns gleich selbst beantworten. Aber Fakt ist, er ist ein bisschen von allem und in erster Linie ein krasser Tausendsasser, für den Stillstand mal so gar nichts ist. Das zieht sich bei ihm übrigens durch. Geboren wird er 1992 in der Nähe von Stuttgart, heute lebt er aber im Trubel Berlins und auch in die Schweiz zieht es ihn regelmäßig. Dort kam ihm die Idee zu seinem bisher größten Abenteuer, mit dem Fahrrad 4000 Kilometer bis ans Nordkap zu fahren. Mutig, wenn man sonst durch TV-Studios und über die Dächer der Stadt springt, aber mit Radsport so gar nichts zu tun hat. Aber gut, jetzt ist er eben halt auch Bikepacker. Bleibt also die Frage, wie hat diese Story Benny persönlich verändert und gibt es eigentlich etwas Schöneres, als nach einem Biketag bei Dauerregen ein trockenes Plätzchen fürs Zelt zu finden? Vermutlich nicht, oder Benny?
Ja, servus Benny. Freut mich sehr, dass du bei A Story Beyond Sports am Start bist. Die Lena hat mich gerade im Intro schon gefragt, wie mein Frühling war und was so ansteht jetzt halt im anstehenden Sommer. Und jetzt wollte ich die Frage gleich mal an dich weitergeben. Wie ist denn dein Frühling? Wie erlebst du den Frühling? Wie geht's dir? Was ist am Start bei dir?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Schön hier zu sein. Ich freue mich jetzt aufs Gespräch mit euch. Mein Frühling ist eigentlich sehr abenteuerlich, weil wir sind umgezogen innerhalb von Berlin, haben eine Wohnung eigentlich fast saniert. Das heißt, ich war sehr viel auf einer Baustelle hier, habe mir alle möglichen Sachen angelernt, wie man Boden verlegt, wie man eine Küche einbaut, habe mir alles mögliche Werkzeug geholt, habe da meinen Handwerker in mir ein bisschen ausleben lassen und weitergebildet, sage ich mal. Das war ganz spannend und nebenbei natürlich noch Projekte. Das Größte oder beziehungsweise eine Sache, wo ich gerade den Hauptfokus auch drauf habe, ist, dass ich ein Buch schreibe, witzigerweise, im Ninja-Bereich. Quasi so, wenn man für Einsteiger, wie man so anfängt mit dem Ninja-Training. Und da so die Grundlagen Kraft aufbaut und Technik. Und ansonsten habe ich einige Videos gedreht für YouTube, dass da immer wieder neues Material kommt. Plus die Projekte fürs Jahr tröpfeln irgendwie schon rein und der Kalender fühlt sich schon von selbst. Das sprich, ich hatte jetzt eigentlich ziemlich so einen kleinen Terminmarathon inklusive mit der Wohnung quasi. Deswegen war gefühlt alles so voll der Stress und habe jetzt noch ein paar Tage oder 2-3 Wochen Luft und dann geht eigentlich auch schon wieder ein Terminmarathon und Projektemarathon bis Ende Juli oder Mitte Juli los. Also ist immer was zu tun, viel unterwegs.
Ja, sehr gut. Aber jetzt ist schon tatsächlich ein Begriff gefallen, Ninja. Da müssen wir gleich nochmal kurz drüber sprechen. Um das zu verstehen, warum du ein Buch über dieses ganze Ninja-Dasein schreibst, vielleicht mal die Frage, wenn du jetzt an der Bar stehst in Berlin, in so einem schönen Sommerabend vielleicht, und jemand fragt dich, und was machst du so? Was würdest du denn darauf antworten? Also was ist deine Standard? Ja, ich mach folgendes Antwort.
Also ich hab keine pauschale Antwort, was ich tue, weil ich gefühlt, es ist manchmal für mich selber so ein Mysterium, was ich eigentlich tue, weil es sehr, sehr vielfältig ist. Dann bin ich einmal Werbedarsteller vor der Kamera, irgendwie, was teilweise gar nichts mit Sport zu tun hat. Dann bin ich professioneller Athlet vor der Kamera und mache Parkour-Stunts oder irgendwelche Stunts für Computerspiele, die ich schon gemacht habe. Dann bin ich mal wieder in der TV-Show mit dabei. Dann mache ich meine eigenen YouTube-Projekte, meine eigenen YouTube-Produktionen oder bin dann mal wieder in einem Ferienprogrammheftchen dabei. Im Grunde kann man sagen, ich mache Personal Branding oder ich bin im Prinzip als Personal Brand im Endeffekt aufgestellt und tobe mich aus im Bereich Parkour, Ninja Warrior und Outdoor-Abenteuer und lieb's einfach vor der Kamera zu spielen. Das ist so das, was ich jetzt mal so gleich mal zusammenfassend in ganz kurzer Form. Aber wie gesagt, es ist immer so ein bisschen, wer ist gerade vor mir, was für eine Bezugspunkte gibt es gerade, dann daher variiert die Antwort, was ich eigentlich so tue.
Vielleicht musst du dann noch mal ein bisschen definieren, was ist denn dieses Parkour? Also manche kennen das sicherlich, aber manche haben es vielleicht auch noch mal gesehen, aber können sich nichts darunter vorstellen. Was ist das genau für ein Sport und wo steht der Sport auch so in den letzten Jahren? Wie hat sich das entwickelt?
Ja, also Parkour ist im Grunde so die Kunst der effizienten Fortbewegung, kann man sagen. Es ist so das Springen über Mauern, Geländer, Hindernisse überwinden im Allgemeinen. Kreatives Austoben an Elementen im urbanen Bereich. Das ist so das, wo es herkommt. Es kommt aus dem Vorort von Paris. Aus der Ecke ist es dann ursprünglich so 2004, 2006 rum nach Deutschland geschwappt. Und genau, ist im Endeffekt das, wenn man Leute auf der Straße rumspringen sieht, die einfach wahllos über Mauern und Geländer springen. So kann man sich's vorstellen. Oder das Klischeebild, wie man es in Filmen auch immer mehr sieht, wenn Leute von Dach zu Dach springen oder so. Das ist so, sage ich mal, die extremere Variante. Aber das ist im Grunde Parkour. Und das ist ein Sport, der eigentlich noch fast in den Kinderschuhen steckt, kann man sagen. Also wie gesagt, 2004 rum ist es nach Deutschland gekommen, aber jetzt gerade ist es so, dass es auch immer mehr in Schulen aufgenommen wird. Das heißt, es gibt immer mehr Unterrichtsklassen, wo es dann irgendwie in Schulen gelehrt wird. Es gibt immer mehr AGs in Schulen oder halt Möglichkeiten, gerade für Kids auch das zu trainieren, dass es Kurse gibt. Es gibt immer mehr Workshops. Die ersten Wettkampfstrukturen haben sich so etabliert die letzten Jahre. Was aber auch noch sehr, sehr Freestyle ist. Es gibt jetzt noch nicht das einheitliche Wettkampfkonzept, da sind sie dran. Aber ist auch so ein Sport, sag ich mal, ein sehr freier Sport, wo sich die Community ein bisschen sehr stark dagegen wehrt teilweise oder halt einfach nicht mitmacht.
Okay.
Genau, das ist so der Stand von Parkour.
Aber eigentlich ja ganz, ganz cool, oder? Weil ich kann mir vorstellen, dass es gerade für Kids ja genau das ist, was sie auch wieder motiviert, sich mehr zu bewegen, weil es halt nicht so strukturiert und ja, vielleicht doch manchmal engstirnig ist, sondern halt einfach Freestyle ist und man sich damit auch gut ausdrücken kann. Ich glaube, dass das gerade bei der Jugend mega gut ankommt.
Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, es ist so ein freier Sport, dass es jetzt kein festes Regelwerk gibt, sondern man kann sich halt wirklich kreativ und frei austoben. Und im Endeffekt ist es so ein bisschen wie das, was Kinder eh auf dem Spielplatz schon den ganzen Tag machen.
Ja,
dass
genau.
Sie sich einfach austoben und rumklettern, rumspringen. Und genau das ist im Endeffekt auch Parkour, dass man sich einfach frei bewegt, intuitiv bewegt, wie gesagt, effizient über Hindernisse bewegt und ja, sich im Endeffekt einfach austobt.
Und dann der zweite Begriff, der gefallen ist, ist Ninja. Den musst du jetzt auch nochmal ein bisschen spezifizieren, auch wenn es bekannter ist, aber ja.
Ja, Ninja Warrior ist ja die TV-Show. Ninja Warrior Germany gibt es ja seit 2016 in Deutschland auch. In Japan gibt es schon ewig lang. Und da geht es darum, einfach einen Hindernisparcours zu überwinden, über Wasserbecken und verschiedene Stages zu absolvieren, um dann halt so weit wie möglich zu kommen. Und am Schluss wartet ein Monsterhindernis, sage ich mal, ein Seil, das dann irgendwie 20, 30 Meter in die Höhe geht, wo man auch noch Sachen auf die Seite schieben muss oder halt wechseln muss und dann im besten Fall in der vorgegebenen Zeit da hochzukommen, um so einen Jackpot abzuräumen, sage ich mal. Aber genau, im Endeffekt auch Hindernisparcours überwinden.
Und halt im TV. Und
genau,
entsprechend
ja,
spektakulär inszeniert.
Genau,
aber relativ gnadenlos inszeniert, ne? Also wenn du einen Fehler machst, dann bist du raus.
Ja, genau, das sind so die Regeln. Das ist so, man hat keinen Versuch, man hat einen Versuch und darf es vorher nicht testen, man kriegt es nur einmal vorgemacht. Und das ist auch ein bisschen die Schwierigkeit an den Hindernissen oder an der Show auch, dass die immer wieder mit neuen Hindernissen um die Ecke kommen. Und das heißt, wenn man sich auch zum Beispiel ein ganzes Jahr vorbereitet und dann kommt ein Hindernis, das hast du noch nie angepackt und kannst es irgendwie nicht so ganz zuordnen, dann ist es immer so ein bisschen, mal gucken, ob das klappt. Also da kommt dann quasi die Anpassungsfähigkeit, spielt eine Riesenrolle, dass man quasi schnell sich anpassen kann auf ungewohnte Bewegungen oder halt auf unvorhersehbare Bewegungen teilweise.
Ja, und man darf auch, wenn ich, also ich habe jetzt da einen Spätzle, der das gerade macht, du hast ja, glaube ich, nicht die Chance, das zu trainieren, sondern du darfst es dir nur anschauen, oder? Bevor es losgeht.
Genau, aktiv die Hindernisse kann man nicht testen, aber man kriegt quasi eine Sicherheitseinweisung, ist ja auch allein in Deutschland, ist ja alles ohne Sicherheitseinweisung geht ja gar nichts, sprich, man kriegt eine Einweisung in den Parcours, man kriegt es einmal vorgemacht, genau, aber man schaut zu und muss es dann quasi für sich umsetzen, wenn man es dann aktiv im Run macht.
Ja, crazy. Bist du jetzt da gerade auch wieder dabei bei der aktuellen Staffel oder nicht bei Ninja?
Ja, ich bin jetzt Staffel 9 läuft dieses Jahr, da wird aufgezeichnet. Da bin ich dann auch wieder am Start.
Ja, verrückt.
Das ist ja schon ein wahnsinns TV-Spektakel auch im Hintergrund, dann irgendwie da im Studio zu stehen und so. Von dieser schillernden TV-Welt sprechen wir heute aber über das einsame Bikepacken, so ein bisschen von Berlin ans Nordkap. War das so ein bewusster Schritt in diese andere Welt oder wie kam es zu diesem, wie passt das zusammen?
Das ist eine spannende Frage. Also erst mal kurz zusammengefasst, ich bin jetzt nicht von Berlin gefahren, ich bin quasi von Oslo, quasi fast komplett die Küste entlang, also die norwegische Küste bis hoch ins Nordkap, das waren dann so 4200 Kilometer rum. Und der Auslöser dafür war im Endeffekt, dass ich mal extrem Bock hatte auf eine Herausforderung, die ich so noch nie hatte. Ich hatte, klar, Parcoursprünge, von Dach zu Dach springen, irgendwelche sonstigen Herausforderungen im Sport, sage ich mal, so kleinere. Aber ich habe noch nie so eine Tour gemacht, die irgendwie länger ging als halt eine Woche oder so oder zwei Wochen. Also ich war schon mehrere Wochen unterwegs, so, das war es nicht, aber wirklich mal auf einer Tour für eine längere Zeit. Das hatte ich mal Lust zu erfahren und irgendwie kamen halt mehrere Sachen auf einmal so zusammen. Ich habe so, zum einen hat mein Vater mir erzählt auf dem Familienfest, wie er mal einen sehr abenteuerlichen Trip ans Nordkap gemacht hat mit seinem Kollegen, irgendwie so einen Roadtrip, so spontan ins Auto gestiegen und hochgefahren. Dann dachte ich mir so, hey, ich liebe Norwegen oder ich will das Land mal kennenlernen, die Natur, der Mix aus Wasser und Berge einfach erleben. Und dann dachte ich mir, ja cool, warum gehe ich nicht auch mal ans Nordkap? Und dann dachte ich mir nur so, ja cool, dann organisiere ich mir einen Camper und so, dann fahre ich da auch gemütlich hoch. Und dann habe ich aber noch einen Kollegen aus der Schweiz, der Profi-Fahrradfahrer ist, mit dem bin ich dann mal eine Runde Fahrradfahren gewesen. Das war dann so für mich, für meine Verhältnisse extrem viel, weil das waren so 50 Kilometer im Berner Oberland, wo dann so war, okay krass, aber irgendwie hat es mir auch gezeigt, Berge fahren ist doch nicht so schlimm, wie ich dachte. Lag vielleicht auch daran, dass ich so ein Specialized High-End-Fahrrad hatte, das einfach auch nichts gewogen hat gefühlt. Das heißt, es hat sich eigentlich ganz angenehm angefühlt. Und dann habe ich dazu noch Jonas Deichmann kennengelernt. Das ist vielleicht dem einen oder anderen Begriff, der den Triathlon um die Welt gemacht hat, der den durch Amerika mit dem Fahrrad gefahren ist und dann zurückgerannt ist. Den habe ich über einen Job oder bei einem Dreh kennenlernen dürfen. Und habe dann auch ein, zwei Mal mit ihm trainiert und war beim Dreh noch so am Abend dann noch mit ihm laufen. Auch witzige Story, das war so, er sucht so einen Punkt raus auf der Karte und sagt so, ja, wir können da gemütlich da hinjoggen und dann wieder zurück. Und ich sehe so bei ihm auf der Karte, so gemütlich da hinjoggen. Diese Hütte, wo der gerade zeigt, die ist 10 Kilometer weg und wir sind in Zermatt. So. Also, und ich habe nicht mal Trirunning-Schuhe, so. Ich habe gar keine Laufschuhe. Und es war so, okay, ich mach's trotzdem. Bin dann noch in den Laden gegangen, hab mir so Trirunning-Schuhe gekauft, um dann mit ihm dahin zu laufen. Im Endeffekt bin ich dann das erste Mal in meinem Leben 20 Kilometer gejoggt. Aber im Endeffekt, diese Erfahrung hat mir dann nochmal eine ganz andere Welt eröffnet, die ich vorher nicht kannte. Weil natürlich unterhält man sich auch und hat so ein bisschen erzählt von seinen Abenteuern, auch mit dem Fahrrad und mit dem Zelt und wie und was. Und in meinem Kopf ging einfach wortwörtlich ist eine Welt aufgeploppt, die ich nicht kannte und nicht wusste, dass sie existiert. Und in diesem Moment ist für mich der Schalter umgesprungen und mir klar geworden, ey, ich fahre mit dem Fahrrad ans Nordkap, mit dem Zelt. Ich mach das. Und dann war das irgendwie klar für mich. Das war so von jetzt auf gleich, war das irgendwie so, wie so ein Schalter umgelegt und so, oh krass, ich mach das. Und dann war auch so dieser Moment wie, okay krass, ich habe Schiss davor ein bisschen. Aber seitdem ging dann die Aufregung eigentlich los, weil von diesem Moment, bis ich dann wirklich losgefahren bin, waren ungefähr 10 Monate. Und diese 10 Monate waren so spannend, weil eigentlich ging die Reise da schon los, in diesem Moment, wo ich den Entschluss gefasst habe. Und dann ging es halt los auch mit Vorbereitung, Equipment, was brauche ich, wie fahre ich, bla bla bla. Okay. Das Ganze außenrum, was ja auch dazugehört zu so einer Reise. Und das war mega spannend. Und im Endeffekt hatte ich da so das, was ich eigentlich wollte, mal wirklich ein Abenteuer, eine Reise, das ich vorher nicht hatte, oder eine Herausforderung auf einem nochmal in einem anderen Level so oder auch mal in einem anderen Bereich. Ja, und so kam das.
Ja, ich meine, so ein Lauf mit Jonas Deichmann, der kann ein Leben verändern, glaube ich.
Auf jeden Fall. Also sehr inspirierend.
Triathleten, mit dem Triathleten mal eben laufen gehen. Das ist wirklich sehr schön, dass du das so, also ich dachte mir gerade schon mal, ein kurzer Lauf irgendwo hin und ich guck mal hier auf der Karte, da können wir hinlaufen. Ich glaube, ich hätte es, glaube ich, nicht gemacht. Respekt davor, ehrlich gesagt.
Ja, ich kann dann irgendwie auch nicht Nein sagen. Das ist dann so, ne, ich muss dann durchziehen. Das ist dann schon wieder dieses, der Athlet in mir, der dann sagt, okay, jetzt will ich es aber wissen. Gucken, was passiert. Mhm. So.
Ja, voll. Und ich kann mir auch vorstellen, und dann hast halt Blut geleckt, hast ein Ziel vor Auge und dann ist man ja auch, hat man auch so eine harte Motivation, glaube ich, in sich, die einen dann halt da hintreibt und vielleicht auch Dinge machen lässt, die normal gar nicht so möglich sind. Das ist schon ziemlich cool.
Das auf jeden Fall. Also ich muss dazu sagen, ich habe die Monate davor angefangen zu laufen mit Ausdauersport so. Das habe ich davor nie gemacht, aber in dem Jahr, also ich war schon so um die 10 Kilometer immer rum, aber gefühlt so 20 Kilometer war so einmal bis ans Limit pushen so für mich. Genau, was du sagst, so die Inspiration da zu kriegen noch, was ich gemerkt habe, ist allein die Gespräche mit ihm oder auch zu wissen, dass er das gemacht hat, das hat alles so leicht wirken lassen irgendwie. Das ist so, ja klar, wir fahren doch uns in Nordkap, gar kein Problem. Das ist so, klar, machst du halt so. Das ist auch echt, echt spannend, was das ausgemacht hat.
Das glaube ich sofort.
Du hast jetzt gerade schon gesagt, okay, dann ist die Entscheidung gefallen. So, das macht man jetzt einfach. Aber wie geht man das dann an für all diejenigen, die sich jetzt vielleicht von dir ein bisschen ermutigt fühlen und sagen, oh ja, wenn du das mal eben gemacht hast, mache ich das auch. Wie geht's dann los?
Ja, also ich glaube, das sind ein paar Schritte einfach. Also wie gesagt, zum Ersten muss man eigentlich mal den Entschluss für sich fassen. Und ich glaube, es ist nochmal ein Unterschied, ob man sagt, ja, ich mache das vielleicht mal und so und könnte man mal machen. Oder wenn du sagst, okay, ich mache das jetzt. Weil bei mir war es im Endeffekt so, ich mache das jetzt. Und das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich blocke mir mal einfach pauschal, so in Anführungszeichen, so aus dem Spaß blocke ich mir jetzt mal nächstes Jahr. Oder erstmal, beziehungsweise ich habe mir überlegt, wie lange will ich unterwegs sein? Und dann, wie viel Zeit kann ich mir überhaupt auch nehmen so? Und dann war das okay, nächstes Jahr Anfang Mai bis Mitte Juni. Ah genau, das war auch noch der Fakt, was mein Vater mir erzählt hat. Der hat mir von der Mitternachtssonne erzählt, wie sie quasi am Horizont die Sonne nicht untergeht und es wird ja dann auch nicht mehr dunkel da im Norden. Und dass man der Sonne zugucken kann, wie sie um 12 Uhr kurz den Horizont berührt und wieder hochgeht. Das war für mich auch der Anreiz. Das heißt, ich habe auch geguckt, also, beziehungsweise die Zeit danach ausgelegt, Sommersonnenwende, Mitte Juni da. Quasi, da steht die Sonne ja am höchsten und da wollte ich dann am Nordkap quasi sein und habe dann geguckt, okay, wie lange brauche ich, sind so viele Kilometer ungefähr, habe mir quasi schon grob, so einfach einen groben Fahrplan gemacht, aber ich glaube, der wichtigste Fakt war wirklich, den Zeitblock zu blocken einfach mal und wie gesagt, 10 Monate vorher, ich habe mir den Kalender eingetragen, geblockt, da kommen keine Termine rein, da wird nichts verschoben, da fahre ich nach Norwegen und das war so wirklich der allererste Schritt, der das Ganze dann so ein bisschen gefestigt hat. Und ab da war es dann eigentlich klar, weil ab da war das die Sache geritzt sozusagen. Das war dann fertig. Und dann ist halt so dann kommen halt die Sachen wie, okay, wo fahre ich genau lang, welches Equipment brauche ich, wie bereite ich mich vor, wie trainiere ich vielleicht noch spezifisch darauf. Das kommt dann alles danach quasi. Aber das ergibt sich dann auch automatisch.
Vielleicht bei dem Training mal einhaken tatsächlich, weil du kommst ja, wenn du vom Parcours und Ninja und so kommst, dann bist du ja natürlich sehr schnellkraftmäßig unterwegs.
Ja.
Und dann entscheidest du dich, 4000 Kilometer, also eine Ultra-Ausdauerbelastung zu machen. Das kann auch nicht jeder, ne? Das heißt, da muss ja irgendeine Basis auch irgendwie da gewesen sein. Und du hast jetzt vorhin so ein bisschen so gesagt, ja, ich bin immer so 10 Kilometer laufen gewesen. Das ist durchaus auch schon, eine Strecke. Also auch wenn es quasi im Verhältnis zu einem Triathleten, der irgendwie tausende Kilometer um die Welt gelaufen ist. So ist es dann doch krass. Also wie hast du dann deinen Körper im Grunde darauf mal vorbereitet?
Also ich sag's mal so, ich arbeite eigentlich schon seit ich Teenager bin als Athlet mehr oder weniger oder beziehungsweise trainiere exzessiv viel Parcours, sag ich mal. Ich sag mal, um einiges mehr als der Durchschnittsmensch. Dass ich eigentlich also prinzipiell, sag ich mal, auch vor der Tour schon jeden Tag irgendwas mit Sport mache. Selbst wenn es irgendwie Stretchen ist oder halt ein bisschen Krafttraining. Es ist eine Mischung aus zu der Zeit auch noch vermehrt Laufen, Parcours, Bouldern, Ninja-Training ab und zu und halt Krafttraining. Und dass ich mich halt so noch viel austobe. Das heißt, meine sportliche Grundvoraussetzung, sag ich mal, war schon sehr ausgeprägt. Und dann habe ich es halt ein bisschen mehr auf Ausdauer noch ein bisschen ausgelegt. Genau, aber ich muss dazu sagen, Fahrradfahren ist jetzt als Tour für mich oder als Sport neu gewesen, aber ich bin, seit ich 12 bin, fahre ich mit dem Fahrrad zur Schule zum Beispiel oder bin früher immer zur Schule gefahren. Das Fahrrad ist mein alltägliches Fortbewegungsmittel in Berlin, das heißt auch im Sommer, wenn ich dann wirklich alles mit dem Fahrrad mache, dann gab es halt regelmäßig Tage, wo ich dann auch 30 Kilometer hier allein in der Stadt einfach nur rumfahre. Sprich, ich bin halt schon regelmäßig auch mit dem Fahrrad gewesen, in dem Sinne so. Da muss man es halt einfach ein bisschen ummünzen, dass man einfach ein bisschen länger auf dem Fahrrad sitzt. Sprich, es war gefühlt gar nicht so eine krasse Ausdauerbelastung. Weil ich bin, glaube ich, auf der Tour selber, ich habe eigentlich nie so krass ans Limit gepusht. Es gab ein, zwei Tage, wo ich schon dann ziemlich durch war, aber ich war immer so, ich habe mich nicht unterfordert, aber ich habe mich auch nicht überfordert. Sprich, ich habe auch relativ ruhig angefangen, dass ich so 80 bis 90 Kilometer am Anfang gemacht habe. Später dann habe ich geguckt, dass ich mindestens die 100 mache am Tag. Aber ich habe das auch so aufgeteilt, ich bin jetzt nicht wie ein Triathlet oder irgendjemand, der dann komplett durchfährt, sondern ich habe meistens so einen Rhythmus gehabt, ich bin 30 Kilometer morgens gefahren, habe dann ein zweites Mal gefrühstückt gemütlich, dann bin ich nochmal irgendwie 20, 30 gefahren oder halt auch 50, dann erstmal wieder gegessen, Kaffee getrunken, habe ziemlich oft angehalten, habe Fotos gemacht, weil ich immer noch so einen leidenschaftlichen Fotografen in mir, sprich, dann halte ich auch alle Nase lang an und mache irgendwie ein Foto oder noch ein Video hier und nochmal einen Clip da. Das heißt, es war eigentlich fast eher wie ein Intervalltraining als wie eine durchgehende Fahrradstrecke.
Ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass dann irgendwann mehr auch der Körper als an sich wahrscheinlich zum Thema wird, also auch vom Sitzen her und vom Schmerzen oder eher was eben von der Haltung her wahrscheinlich ein Problem wird, oder?
Ja, also ich muss sagen, ich hatte nach zwei, drei Tagen hatte ich Knieschmerzen ohne Ende und hatte mir kurz überlegt, ey, muss ich jetzt abbrechen oder was? Weil es wirklich teilweise so krass war, dass ich einfach gedrückt habe und es ging nicht mehr. Aber ich habe mir dann, beziehungsweise ich bin ein Freund, sage ich mal, auf meinen Körper zu hören und habe so in meinem Kopf einfach die Theorie zusammengesponnen, im Moment, stopp, was will mir mein Körper gerade sagen? Und ich habe gemerkt, ich bin zum einen viel zu verkrampft gefahren, sprich, ich habe versucht, die ganze Zeit zu pushen. Die ersten Tage war so, okay, ich muss ballern, ich muss Vollgas und schnell, 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 so voll nach vorne und so. Und wo ich dann halt gemerkt habe, das ist nicht gut fürs Knie, in diesem Maße so. Und habe dann geguckt, okay, was kann ich tun, um dem entgegenzuwirken? Das ist zum einen, okay, ich kann runder treten, weil ich bin auch ohne Clickpedals gefahren, quasi mit normalen Schuhen und habe dann halt voll unrund getreten. Das heißt, okay, ich könnte einfach runder treten, habe mich da quasi fokussiert. Und was ich mir gesagt habe, ist langsam fahren. Fahr einfach ganz entspannt, genieß die Atmosphäre, genieß die Umgebung, die du hast und fahr gemütlich. Und tatsächlich habe ich so das Knie wieder hinbekommen. Irgendwie ging es dann besser so. Es war dann wirklich von Tag zu Tag, habe ich gemerkt, jetzt wird es besser. Und habe dann auch gemerkt mit, okay, jetzt presse ich wieder zu viel. Jetzt pushe ich wieder zu viel. Jetzt will ich wieder zu viel. Das war dann so, eigentlich hat sich dann fast die ganze Reise durchgezogen, dass das Knie immer so ein Signalgeber war, wenn ich mich zu verkrampft nach vorne pushe. Sprich, das hat dann auch irgendwann, hat es dann mal kurz wehgetan. Und das war dann wieder so, ah, stopp, vorsichtig, mach langsam. Und dann war es irgendwie wieder weg. Das war irgendwann richtig, richtig krass, wie das irgendwie wie so eine Signalglocke war, das Knie. Und ich glaube, was Muskelkater angeht und alles, ich war so nach zwei, drei Wochen war ich komplett schmerzfrei. Ich glaube, es waren eher drei.
Ja. Also quasi einmal aufs Rad eingeradelt in der
Zeit. Genau, quasi. Ich habe davor kleinere Routen gemacht. Ich habe eine zweitägige Tour oder dreitägige Tour zur Ostsee gemacht, von Berlin zur Ostsee. Was waren das? Knapp 300 Kilometer. Ich war auch dann nochmal mit Jonas zwei Tage unterwegs. Einfach von Berlin aus einfach raus nach Brandenburg, eine Nacht draußen gepennt und wieder zurück. Das waren, glaube ich, auch 130 hin und 130 zurück. Plus, minus. Genau, das war so eigentlich meine Vorbereitung. Plus kleinere Routen halt nochmal mit Equipment testen und alles und so. Aber dann war im Endeffekt so dieses, weil ich habe gemerkt, ich trainiere super schlecht auf Dinge hin. Mir macht das irgendwie keinen Spaß, auf Dinge hin zu trainieren. Dann war auch irgendwann meine Intention vor der Tour, dass ich gesagt habe, ach komm, ich weiß nicht weiter trainieren, ich trainiere mich einfach die ersten zwei Wochen ein und dann wird es schon laufen. Das habe ich gemerkt, so dieses, das ist auch mein Anreiz, so generell Sport zu machen oder so auf mich so Herausforderungen einzulassen, ist gar nicht so dieses, dass ich sage, ich habe jetzt richtig Bock darauf hinzutrainieren, sondern ich habe Bock auf Sport, ich habe Bock auf Bewegung, ich habe Bock mich zu challengen und auch Krafttraining, also zu ballern, einfach stark zu sein, weil es einfach mir ein cooles Lebensgefühl gibt. Aber jetzt spezifisch auf Dinge hinzutrainieren, da vergeht mir meistens tatsächlich der Spaß ein bisschen.
Okay. Ja, ich finde es einen ganz interessanten Ansatz. Andere machen ein Bike-Fitting und passen das Rad auf ihren Körper an. Und du machst das halt andersrum. Du passt deinen Körper aufs Bike an.
Wobei so ein kurzes Bike-Fitting machen ist, habe ich gemerkt, trotzdem nicht schlecht. Das kann man mal machen.
Ich wollte es gerade sagen. Das wäre gar nicht so schlecht.
Ja, da kann man natürlich solchen Sachen noch vorbeugen. Ja, das ist halt andere Seite der Medaille, bei dem Weg, wie ich das oft mache, ist halt, man lernt halt mit Schmerz. Wenn dann Sachen doch nicht so funktionieren oder man dann im Endeffekt merkt so, Hätte ich es mal von Anfang an richtig gemacht. Da kann man natürlich sich helfen. Finde ich für mich aber, also ich nehme das gerne in Kauf, weil ich das irgendwie noch, finde ich immer so ein bisschen, das ist so das Spannende an der Reise. Man fliegt zwar vielleicht manchmal auf die Schnauze oder es klappt dann erst beim dritten Mal, aber oder es dauert halt alles ein bisschen länger, aber habe ich für mich gemerkt, das ist so der Teil der Reise, den ich auch gerne in Kauf nehme, weil ich für mich gemerkt habe, ich lasse mir gerne Zeit bei den Dingen und es darf sich gerne entwickeln. So. Es muss nicht von Anfang an perfekt sein.
Ja, auf jeden Fall kannst du jetzt mit perfekten Erfahrungswerten ins Bikefitting reingehen. Also du kannst jetzt perfekt erklären, hier und da zwickt's und dann zwickt's und genau, also da weiß man jetzt genau, was zu tun ist.
Und was Fahrradpflege angeht auch. Ich habe mein Fahrrad also nicht optimal gepflegt. Ich glaube, jeder, der sich mit Fahrrädern auskennt oder auch Fahrräder hat oder fährt regelmäßig, der würde einfach nur den Kopf schütteln, wenn er das gesehen hätte. Das war ein bisschen unverantwortlich, glaube ich, dem Equipment gegenüber. Ja. Aber ja, alles lernt gut. Man auch.
Ja, aber das heißt, du hast aktuell noch kein Bikefitting gemacht?
So mehr oder weniger dann auf dem Weg. Also ich habe es dann feinjustiert, sage ich mal, mit der Zeit und mir das angepasst. Aber ich weiß, was genau definiert man unter Bikefitting? Einfach anpassen?
Naja, wir müssen jetzt nicht zu viel ins Detail gehen, aber du kannst halt gerade, was du mir gerade erzählt hast mit deinem Knie, das deutet eigentlich auf das hin, dass du wahrscheinlich vom Trittwinkel in dem Moment, wo du Druck aufs Pedal gibst, einen falschen Ansteuerungswinkel hast und somit dein Knie halt beleidigst. Mhm. Und deswegen kriegst du auch, gerade wenn du attackierst oder halt mit viel Power fährst, Knieschmerzen. Ja. Also, und das kannst halt mit der Sitzposition, zum Beispiel den Sattel vor zurückschieben oder was weiß ich, oder auch den Überstand von Sattel zur Lenkerhöhe, kannst halt alles so justieren, dass du für deine Beweglichkeit und für deinen Körper maximal effektiv auf deinem Bock drauf sitzt. Ja. Und das, also habe ich selber schon öfter gemacht und das ist richtig geil. Also da kann man mega viel rausholen.
Mhm, ja. Okay, das ergibt Sinn.
Ich habe es auch schon gemacht tatsächlich, obwohl ich nicht so viel fahre. Und bei mir ist es aber immer so gewesen, nach 60 Kilometern sind mir die Fußspitzen eingepennt. So. Mm. Und das ist richtig unangenehm. Und du konntest, egal was, immer 60 Kilometer. Ja. Und dann einmal Bikefitting gemacht und das war game-changing. Also beim Triathlon muss man eben halt auch ein bisschen länger mal drauf sitzen. Und wenn du dann halt erst die Hälfte von deiner Trainingseinheit irgendwie weg hast, dann ist es doof. Ja. Und deswegen, das ist tatsächlich insofern... Also kann ich nur empfehlen, auch man sollte es ja, Andi, du weißt das, besser definitiv, aber ich meine, man muss es mehrmals auch eigentlich theoretisch ja regelmäßig machen, weil sich der Körper ja auch verändert, oder?
Ja, also natürlich, aber ich glaube jetzt, wenn man es einmal gescheit macht, dann bist du erstmal, wenn du jetzt nicht, also natürlich, wenn du älter wirst und nach 5 Jahren wird es sich wieder mal ändern, aber grundsätzlich, wenn du das gleiche Rad fährst, dann passt es erstmal schon. Mhm. Und auch, für dich, Benny, wenn du da Fragen hast, kannst du dich gerne nochmal melden bei mir. Ich habe da sehr, sehr gute Connections.
Okay, ja, wäre schon mal spannend eigentlich, dann rauszufinden. Ich war witzigerweise in der Schweiz ist mit dem Kollegen mit dem Rudi fahren und habe dann irgendwann auch gemeint, aber ich hatte das Fahrrad in der Zwischenzeit dann wieder auseinandergebaut und es war dann in der Schweiz. Und dann war das so, ich sollte glaube ich meinen Sattel mal ein bisschen höher stellen. Und der lacht sich einfach nur einen Arsch ab, und weil ich am Endeffekt halt den Sattel irgendwie um 5-6 Zentimeter nach oben gestellt habe. Wo ich dachte, ich glaube, der ist ein bisschen zu tief. Ja, das ist. Aber das merke ich immer wieder, dieses, wenn man dann erstmal in der Materie, also drin ist so, dann finde ich, macht's dann merkt man auf einmal auch, das macht Sinn, das anzupassen, das macht Sinn, da anzupassen. Ich merke, wenn man so, oder bei mir ist es jedenfalls so, wenn ich so in eine Materie komplett neu reingehe, dann hilft es mir am meisten erstmal irgendwie auszuprobieren. Ich habe es jetzt auch gemerkt beim Umbau hier mit den ganzen Boden verlegen oder irgendwelche Sachen schneiden und so. Wenn ich mir direkt irgendwelche Tutorials-Videos angucke, dann gucke ich mir die an, denke so, und mache es dann trotzdem falsch, weil ich doch so gar keinen Berührungspunkt dazu habe. Und wenn ich dann das irgendwie anfange und mache und die ersten Probleme kommen und dann quasi die Videos angucke, dann ist so, das meint er. Ich finde, sonst hängt es teilweise so voll in der Luft, man kann es so gar nicht zuordnen, warum, weil man irgendwie den Sinn dahinter nicht so wirklich greifen kann, wenn man die Erfahrung noch nicht gemacht hat.
Ja, ich glaube auch, du saugst es halt dann mehr auf, also sei es das Video jetzt beim Handwerkern oder auch beim Bikefitting, was der Typ dir dann erzählt, und sonst weißt du halt gar nicht, von was der eigentlich redet.
Genau, ja. Ich glaube, dann hätte ich jetzt auf jeden Fall einen Bezugspunkt, so, wo man weiß, das wegen dem und dem habe ich erlebt. So.
Du wirkst auf jeden Fall als jemand, der auch wirklich Bock auf was Neues immer hat und sich da auch ein bisschen einfach wirklich in das Abenteuer reinbegibt. So kommt es rüber, sprudelt es wirklich vor Energie und Lebensfreude, finde ich so, kommt es jetzt beim Erzählen schon rüber. Gibt es denn trotzdem was? Also selbst in der Situation, wo du überlegt hast, Mist, ist jetzt irgendwie mein Knie und so, muss ich jetzt hier abbrechen. Selbst das klingt jetzt, wenn du so drüber redest, gar nicht mehr so, gar nicht so dramatisch oder so. Sondern ja so, muss ich das jetzt ja abbrechen, was soll ich tun? Okay, geht doch noch, okay, dann weiter. Aber gab es denn irgendwas, vor welchen Unbekannten hattest du denn vor diesem ganzen Abenteuer Respekt oder hast du einfach, oder hast du gar keinen Respekt vor irgendwie Herausforderungen oder so?
Doch, auf jeden Fall. Ich habe schon einen sehr, sag ich mal, gesunden Respekt, manchmal vielleicht sogar zu viel Angst oder machen wir zu viel einen Kopf tatsächlich. Was mir auf jeden Fall im Vorfeld durch den Kopf ging, war so, okay, boah, wie mache ich das mit doch mal Toilette, wenn man doch mal eine braucht irgendwie. Oder wie macht man mit Essen? Gibt es da genug Tankstellen? Gibt es da genug Supermärkte? Solche Sachen sind mir durch den Kopf gegangen, wo ich aber wieder mal festgestellt habe, ich glaube, wir allein hier in Europa brauchen uns nie Sorgen, dass wir nirgendwo was zu essen finden. So, das war so ein Learning, wo ich mir am Anfang viel zu krassen Kopf gemacht habe. Und es gab keinen Tag, wo ich nicht irgendwo vorbeigekommen bin, mindestens einmal, um was zu essen zu kriegen. Das war so am Anfang meine größte Sorge, dass ich irgendwie nicht genug zu essen habe. Aber ich hatte tatsächlich niemals zu wenig Essen. ja, viel zu viel teilweise. Und das Wetter ist natürlich eine Sache, wo ich gedacht habe, boah, mal gucken, wie das wird. Weil Norwegen ist ja jetzt nicht gerade ein Land, wo man sagt, da ist immer Sonnenschein. Und das war tatsächlich unterwegs auch teilweise eine echt riesen Herausforderung. Gerade komplett stundenlang durch den Regen fahren. Wo ich festgestellt habe, also dieses allein durch den Regen fahren ist nicht so das Schlimme, weil sobald du auf dem Fahrrad bist, ich habe meine Regenjacke angehabt, die super dicht war, ich hatte meine Regenhose, meine Überzieher für die Schuhe und auf dem Fahrrad, dann war alles noch gemütlich so, du bist ja auch warm so, es wird auch nicht wirklich kalt, weil du die ganze Zeit am Strampeln bist, da war alles gut, aber wenn du halt schon 5 Stunden durch den Regen fährst und dann dein Zelt aufbauen musst im Regen und das wird unter Umständen noch nass, weil ich so ein Überwurfzelt hatte dann quasi, also Unterzelt aufbauen, dann über, oben drüber. Und dann musst du deine nassen Sachen da noch irgendwo hinlegen. Das sind die Momente, wo es wirklich richtig ungemütlich wird. Wo ich dann teilweise auch abends dann wirklich so fahre und da so, ey, bevor ich mir jetzt was zu schlafen suche, erstmal mich nochmal eine Stunde in eine Tankstelle gesetzt habe, Kaffee getrunken habe, obwohl es schon viel zu spät war und dann halt noch erstmal klarkommen und erstmal wieder warm werden. So. Meine Finger sind ja dann teilweise auch eingefroren und dann sind meine Ringfinger und der kleine Finger von der rechten Hand sind immer eingeschlafen irgendwann, wenn es auch zu kalt war. Und das sind dann halt auch schon so Momente, wo mir dann auch unterwegs dann so, boah, krass, was mache ich jetzt? Die dann sehr herausfordernd waren. Weil es halt nichts mit irgendwie gemütlich irgendwo rein. Und ich hatte einmal nach 5 Tagen, so es war so, da habe ich mir mal so eine Hütte gebucht auf so einem Campingplatz, habe dann festgestellt, boah, nee, das ist nicht das, was ich will. Irgendwie war das richtig unbefriedigend. Es war so ein bisschen wie mich selbst betrügen. So. Deswegen genau war auch das Teil der Sache, einfach dem zu trotzen und trotzdem irgendwie in diese Ungemütlichkeit reinzugehen. Und auch da, wenn man jetzt zu Hause sitzt, oder auch wenn ich jetzt daran zurückdenke, ist so voll, boah, wie habe ich denn das gemacht? Aber auch wenn man auf dem Weg ist, dann ergibt sich's. Oder wenn du keine andere Wahl hast unterwegs, dann finde ich, da geht es voll klar irgendwie. Aber das war auch tatsächlich Teil auch der Reise, beziehungsweise meiner Intention, so ein bisschen einfach out of the comfort zone, also komplett raus und dann gucken, wie bin ich da so, wie reagiere ich denn da so und wie mache ich das? Und witzigerweise hatte ich tatsächlich trotzdem richtig oft Glück, wenn es um das Wetterthema ging, weil ich irgendwie am nächsten Morgen war oder über die Nacht, an einer Nacht erinnere ich mich noch, dass übel der Sturm aufgekommen und ich bin nachts auch 2-mal mit dem Zelt umgezogen, weil ich in so einer Windschneise drin stand, hinter so einem Damm noch mich versteckt dann und am nächsten Morgen war auch natürlich noch total Chaos und Regen und Wind und da war einfach so eine riesige, fette Block, nicht ein Block, so ein Unterstand an so einem Grill, an so einer Grillstelle, wo ich einfach gemütlich mein Zeug aufbauen konnte, abbauen konnte, gemütlich frühstücken konnte. Und das sind dann immer so die kleinen Wunder, wo ich denke, so, oh geil, danke schön. Wenn die Hütte nicht da wäre, das wäre richtig nervig gewesen jetzt. Deswegen hatte ich, oder auch dieses einmal 5 Stunden wirklich durch den Regen, die ganze Zeit, dann das war da, wo ich noch in der Tankstelle war. Und dann denke ich mir so, boah, wo baue ich jetzt mein Zelt auf? Weil, muss ja überlegen, der Boden ist auch oft dann matschig und sumpfig und so. Das heißt, man braucht immer ein bisschen festen Untergrund fürs Zelt. Und dann war da einfach an so einem See so eine Fischerhütte, wo ich dachte, boah, krass, wo kommt die denn jetzt her? Zur richtigen Zeit am richtigen Ort, so nach dem Motto. Das heißt, man muss auch, ich habe dann sehr gemerkt irgendwie, Zeltplätze finden war so ein Thema, was mich eigentlich den ganzen Tag beschäftigt hat. Zwar mittags habe ich schon so grob gescoutet, okay, wie weit will ich noch fahren, wo gibt's denn da schon grob was so? Das heißt, so eine Mischung aus auf Komoot geguckt, auf Google Maps geschaut, wo sind irgendwie Plätze, die passen könnten. Und vieles ist aber auch einfach random passiert, wo so war, oh, danke schön, wo kommst du denn jetzt her? Cool. Das war dann auch immer eine kleine Überraschung, so Schlafplatz finden. Mhm. Genau, und ich würde sagen, noch zu deiner Ursprungsfrage, was so die noch als Herausforderung war oder vor was ich noch so Angst oder Respekt hatte, war so ein bisschen dieses, klar zum einen, wie viele Höhenmeter sind es, aber tatsächlich ging das dann, weil es sich sehr verläuft. Es war so, ich glaube, im Gesamtschnitt 1000 Höhenmeter pro Tag, aber es verläuft sich sehr gut, weil gerade es ist sehr hügelig, sage ich mal, und die höchsten Steigungen oder höchsten Berge, wo ich gefahren bin, waren, glaube ich, einmal 500 Meter. Ansonsten an der Küste ist dann auch Richtung Norden hin eigentlich noch relativ flach alles, vielleicht bis 100, 200 Meter dann oder so. Aber dadurch, dass es sehr hügelig ist, fallen dann die 1000 Höhenmeter eigentlich so gut wie gar nicht auf. Da war der Süden noch bergiger tatsächlich. Mhm. Aber genau, das andere war noch die Tierwelt, wo ich mir teilweise so ein bisschen nicht Sorgen gemacht habe, aber ich bin immer so, wenn ich Vegetation und so ein Land noch nicht kenne, die Tierwelt, dann hört man ja auch immer die unterschiedlichsten Geschichten, was Elche angeht. Bären hatte ich jetzt nicht so Angst, weil die ja an der Küste nicht so wirklich vorkommen und wenn, dann sind die irgendwo im Zentralnorwegen. Aber genau, das war doch so ein Thema, wo ich mir dann dachte, boah, wie ist denn das so alleine draußen und dann mitten im Nirgendwo und mit der Tierwelt und so. Aber selbst da, ich hatte einen Moment, glaube ich, wo mir kurz der Arsch auf Grundeis gegangen ist, weil ich mein Zelt aufgebaut habe und es war so auf der Hälfte vielleicht, da wurde es auch noch so ein bisschen dunkel. Baue gerade mein Zelt auf, leg mich gerade rein, mach den Reißverschluss zu und auf einmal höre ich ein riesenlautes Aufprallen und so ein Grunzen und ich war so kurz Schockstarre, boah, was ist das, weil es war echt nah am Zelt und ich war vor 2 Sekunden noch da draußen. So. und ich glaube, das war tatsächlich ein Elch, der dann irgendwie aus dem Gebüsch gehüpft ist, mich gesehen hat und dann grunzend weggelaufen ist. Ich habe nochmal geschaut, was machen die denn für Geräusche? Und die machen tatsächlich auch so, die haben so Grunzgeräusche, die sich fast wie so ein Wildschwein anhört. Ein Wildschwein war die erste Intention. Und das war so ein Moment, wo so, okay, krass, ja, ich bin hier wirklich gerade im Outback. Aber selbst das, irgendwann Elche sind so 20 Meter vor meinem Zelt vorbeigelaufen, wo ich gerade Abend gegessen habe und solche Sachen irgendwie, man gewöhnt sich daran und wird irgendwie Teil der ganzen Sache. Das ist irgendwie cool.
Verrückt.
Und wie war das Thema Alleinsein? Also hast du davor Respekt gehabt? Ich meine, wenn du überlegst, so trubeliges Berlin und TV-Welt und so und dann, okay, und jetzt ganz alleine von A nach B fahren über eine stattliche Distanz. Hast du davor Respekt gehabt oder hast du das einfach so als wertvoll auch vielleicht wahrgenommen?
Nee, tatsächlich war das ein Punkt, wo ich mich extrem darauf gefreut habe, auch die Tour alleine zu machen, weil ich generell so eine Tour oder so längere Sache noch nie alleine gemacht habe. Und das wollte ich schon ewig mal machen. Deswegen war das eher so ein Punkt, wo ich mich darauf gefreut habe und es echt auch genossen habe. Allerdings muss ich sagen, es hat sich gar nicht so krass nach komplett alleine angefühlt, weil ich hatte durchgehend bestes Internet, beste LTE-Verbindung, komplett Norwegen, egal wo ich war, war immer bestes Internet. Sprich, das heißt, der Kontaktpunkt war schon mal da und ich habe zu der Zeit, wo ich unterwegs war, habe ich eigentlich jeden Tag so einen YouTube-Short hochgeladen, das heißt so eine kleine Zusammenfassung vom Tag, was so passiert ist. Sprich, ich habe mich halt das erste, entweder nach wem oder bevor ich gegessen habe, hingesetzt und kurz das Video geschnitten. Das hat auch immer eine Stunde, eineinhalb oder so in Anspruch genommen oder ein paar Fotos bearbeitet. Sprich, ich hatte auch immer was zu tun. Und also die gibt es auch auf meinem YouTube-Kanal, kann man da jetzt auch noch alle nochmal nachgucken, wenn man da Lust drauf hat. Das ist da quasi von jedem Tag die komplette Reise. Genau, und das heißt, ich hatte nie so ganz das Gefühl, ich bin komplett alleine und komplett weg und musste mich dann tatsächlich auch oft zwingen, einfach das Handy jetzt mal wegzulegen, weil ich lasse mich dann auch immer so schön ablenken mit, oh ja, Bilder bearbeiten, nochmal Videos bearbeiten, nochmal die Drohnen-Shots angucken und so. Da hat man dann zack, nochmal Beschäftigung. Genau, das war auch so ein Thema, wo ich dann teilweise gemerkt habe, okay, ich mache das eigentlich zu viel. Moment, ich bin jetzt hier mitten in Norwegen, leg mal das Ding jetzt weg. So, Content bearbeiten kannst du auch danach so. Aber genau, das sind so die zwei Welten, die dann innerlich zusammengetroffen sind.
Andi, wäre das eigentlich auch was für dich? So eine Distanz?
Ja, also grundsätzlich habe ich ja da auch so ein bisschen Blut geleckt über die letzten Jahre und fahre jedes Jahr an einem Tag von hier, von München an den Gardasee runter, so eine Transalp an einem Tag und Ötztaler Radmarathon steht wieder an. Das sind halt einmalige, stressige Dinger eher, wo du halt an einem Tag sehr viel fährst, aber ich finde diesen Gedanken, dass du lässt ja einfach auch vieles los und setzt dich einfach nur auf dein Rad und fährst los und bist über längere Zeit unterwegs, das finde ich eigentlich total schön, also, weil du hast ja auch keine, keine Ahnung, diese Sorgen oder wenn man von Sorgen sprechen kann, aber halt Themen und Verantwortung sind halt in dem Fall ganz was anderes, als wenn du zu Hause in deinem Alltag rumkrebst. Mhm. Und das Gefühl finde ich einfach mega geil. Also ich fände es grundsätzlich sau cool, aber ich habe, glaube ich, mit dem Pennen im Outback im Zelt ein Problem. Mhm. So würde ich es jetzt mal bei mir, glaube ich, einschätzen, auch wenn ich es noch nicht gemacht habe.
Ja, dann, da weißt du, was du zu tun hast.
Ja, dann wird meine Frau und die wird mir einen Vogel zeigen. Wer kümmert sich dann um die Kids?
Wobei ich das jetzt schön fand, wie der Benny gesagt hat, er hatte irgendwie das Gefühl, er ist so Teil der Szenerie. So, und das ist so eins sein. Also diese Verbindung mit der Natur und so und dieses Besinnen auf das wirklich Wichtige und aber auch Ehrfurcht vor dieser Gewalt, in der wir uns da bewegen, sozusagen, irgendwie nochmal zu haben, finde ich schon eine wahnsinnige Erkenntnis auch, die man dann wieder mitnimmt in den Großstadtdschungel, so ein bisschen, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Also ja, gerade die Naturgewalten auch und so, die man da so miterlebt, sag ich mal, von Stürmen, Regenschauern, was weiß ich, was da alles gibt. Ich habe aber festgestellt, dieses, was es reingebracht hat, auch gerade dieser zum Teil ist ja schon Handy-Detox, weil man ja den ganzen Tag auf dem Fahrrad sitzt und halt wirklich die Gedanken schweifen lassen kann, sag ich mal, alles loslassen kann. Was es bei mir gemacht hat, ist, dass es so eine absolute Ruhe reingebracht hat. Also im Nachhinein so, wo ich dann zurück war, wieder in Deutschland, in Berlin, es war einfach so gefühlt, war das so, da bringt einen nichts so schnell aus der Fassung, weil man einfach so eine tiefe Ruhe in sich trägt. Das war so, was ich wahrgenommen habe noch.
Ja, aber das glaube ich auch. Also ich wollte jetzt noch anknüpfen. Ich glaube, also wir haben gerade 2 Kids, die Kleine ist 3, der Große ist 6 und das ist, glaube ich, gerade noch nicht die Zeit, wo ich jetzt mal für längere Zeit für sowas weggehen sollte, aufgrund von meinem Beziehungsverhältnis zu meiner Frau. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das schon auch was ist, wo man, glaube ich, so viel verarbeiten kann und einfach, glaube ich, viel mit sich selbst mal wieder Zeit verbringt. Und das ist was mir definitiv fehlt in meinem aktuellen Dasein als Papa und voll. Job und Wahnsinn und Frauarbeit und Ding. Und du bist ja immer nur in diesem Strudel. Und das könnte ich mir schon vorstellen, dass ich das vielleicht mal mache, wenn die Kids noch ein bisschen älter sind. Und dass man sagt jetzt, besinne ich mich mal und lasse das alles und verarbeite das mal, was so die letzten Jahre Tolles und so weiter passiert ist. Und das schadet, glaube ich, niemandem, das mal zu tun und sich einfach mal Zeit für sich zu nehmen, aufs Rad zu setzen und loszufahren. Das ist ja eigentlich abartig geil.
Ja, ich glaube, also es muss ja theoretisch gar nicht immer so eine Riesentour gleich sein. Ich glaube, wenn man allein sagt, man macht das 2-3 Tage oder 2 Nächte,
voll.
Ich glaube, das kann auch schon einen riesen Impact haben.
Voll.
Einfach mal raus.
Und das zieht einen ja auch so ein bisschen dahin, ne? Also ich weiß nicht, Ende des Jahres ging es mir überhaupt nicht gut tatsächlich und ich habe so richtig die Ruhe gesucht und brauchte die auch ganz dringend und habe dann, ich habe richtig gemerkt, wie plötzlich so in mir der Wunsch, das ist tatsächlich nur ein Wunsch und ob ich das schaffe, ist eine andere Frage, aber wo so einfach klar geworden ist, hey, ich will jetzt endlich mal diese Tour vom Bodensee an Königssee machen. Völliger Klassiker. Mhm. Aber ich will es unbedingt machen und ich glaube, Andi, dir habe ich es auch schon mal gesagt, so auch dieses München-Gardasee-Thema, einfach jetzt ob mit Leuten zusammen oder einfach alleine, es zieht einen in die Natur, habe ich manchmal so dieses Ruhebedürfnis, ist bei mir zumindest ganz oft mit Natur und Abenteuer verbunden und so ein bisschen einfach mal 3-4 Tage nichts an der Welt da draußen ändern können, so ein bisschen dieser Wunsch, den finde ich, da zieht es einen dann raus, so ein bisschen.
Kann ich absolut nachvollziehen. Bei mir ist so, wenn ich zu lange in Berlin bin, nur in der Stadt und nicht rausgehe, dreh ich durch. Das ist tatsächlich auch so. Die Natur fehlt mir tatsächlich in Berlin. Und deswegen ist regelmäßig, also ich merke immer schon so, 2 Wochen ist schon so Maximum, wo ich dann merke, okay, jetzt muss ich mindestens mal hier rausfahren oder irgendwas.
Na, ist aber voll verständlich. Also und ich weiß noch, als ich das erste Mal an Gardasee gefahren bin, das habe ich alleine gemacht. Das war ziemlich hart, aber das war vom Erlebnis her war das Beste überhaupt, weil das alleine einfach nochmal was anderes ist. Und mir ist dann auch, ich bin mit Kopfhörern losgefahren, mit diesen In-Ear-Dingern, dass du halt Musik hörst und dir deine Zeit vergnügst. Und die sind dann aber in Innsbruck ausgefallen, also waren kaputt. Und dann bin ich quasi in der Stille von Innsbruck bis da runtergefahren und das war eigentlich im Nachhinein das geilste Erlebnis, weil was man dann da, auch wenn es nur an einem Tag stattfindet, erlebt und in welchen Situationen man ist, kurz vorm Aufgeben, weil es einfach richtig hart war auch und man richtig am Limit ist und dann kommt doch irgendwie wieder so Erlebnis, dass 80-jähriger E-Biker dich überholt und sagt, was ist los? Und dann kommst du mit ihm ins Gespräch und dann fährst du im Windschatten von dem Typen bis zum Gardasee und solche Sachen. Das erlebst du ja nie. Also das sind halt Stories, die dann halt entstehen und, ja. und das Ganze, glaube ich, auch zu dem machen, was es dann immer ist. Und das ist echt geil. Und es war jedes Mal dann, also wir sind dann nochmal mit zu dritt gefahren und das war aber lang nicht so intensiv vom Erlebnis. Da bin ich dann unten angekommen und das war halt so, ja, jetzt sind wir halt da. Aber das alleine war schon der Hammer.
Ja, das fühle ich eins zu eins genauso. Das ist, wenn man dann so ganz da ist und komplett auf sich ist, dass man da nochmal ganz andere Dinge erlebt.
Ja.
Also das habe ich auch gemerkt, weil mich oft viele gefragt haben, was glaubst du, was besser ist, zusammen oder alleine? Und ich glaube, das kann man gar nicht so vergleichen, weil es, wie du jetzt gerade auch beschrieben hast, ist ein komplett anderes Erlebnis. So. Ist nicht besser oder schlechter, ist halt so anders. Kann man, finde ich, gar nicht so richtig vergleichen.
Nee, es sind, glaube ich, andere Ziele, die man da fokussieren sollte. Ich glaube, das alleine ist wirklich so das mehr das Erlebnis, Abenteuer und die Challenge halt mit sich und bei sich sein. Und also wir fahren jetzt das ja auch wieder runter und da ist halt eher dann die Challenge, okay, wir probieren es mit dem 30er Schnitt und wir fahren halt zu viert. Und dann ist das aber ein anderer Herangehensweg. Also ist einfach, keine Ahnung, ist ganz ein anderer Hintergrund.
Ja, ja.
Oh Gott, hast du jetzt gesagt, du fährst einen 30er Schnitt an Gardasee?
Das ist nicht so schlimm.
Ja, aber ich meine, in der letzten Episode hast du freundliche Einladung ausgesprochen, dass ich mitkomme. Das hat sich in diesem Moment gerade erledigt.
Du kannst hier einen Schlafwagen hinten reinhocken und schön im Windschatten mit runterrollen.
Dann bin ich aber, wer das noch mit einem 30er Schnitt schafft, Respekt.
Okay. Na, aber es geht schon. Also das geht tatsächlich. Wenn man zu viert ist und halbwegs fit ist, dann Gardasee geht es ja tendenziell runter. Und wenn der Gegenwind ab Bozen halbwegs mitspielt, dann kann man das durchaus schaffen.
Aber ich höre bei euch beiden einfach raus, das inspiriert mich tatsächlich gerade, doch nochmal dieses Thema für mich persönlich anzugehen. Und vielleicht geht es den Zuhörenden da draußen ja genauso, dass dieses, also von euch beiden sozusagen, habe ich jetzt schon wieder Bock rauszugehen. Sommer kann kommen.
Ja, mega.
Tatsächlich haben wir noch so was Kleines vorbereitet, Benni, und ich will es nicht unterschlagen tatsächlich. Eine kleine Schnellfragerunde. Andi, hättest du Bock? Sollen wir es mal machen?
Yes, cool. Wir ziehen es jetzt durch.
Okay, also pass auf, du kennst ja wahrscheinlich auch schon, alter Medienprofi hier, der Benni, entsprechend entweder oder Schnellfragerunde und wir eventuell fragen wir aber mal nach, so ein bisschen.
Ja. Weil
das natürlich, da erfährt man ja immer noch so ein bisschen mehr. Okay.
Ich bin mit Stresspegel direkt hoch hier.
Puls ist da.
Nee, das ist ganz nette. Das ist gar nicht böse. Okay. Willst du anfangen, Andi?
Okay, die erste Frage: Parcours oder Ninja?
Parcours.
Nie wieder Parcours oder nie wieder Natur?
Boah. Ich glaube, nie wieder Parcours. Das ist fies. Das ist richtig fies. Ja, dann würde ich sagen, nie wieder Parcours, weil dann bewege ich mich irgendwie anders fort und nenne es einfach anders.
Haha. Ich glaube, ich würde auch die Natur im Zweifel dem allen vorziehen.
Ja.
Ninja oder Turtle?
Ninja.
Okay, Ninja oder Catch Me?
Verstehe ich nicht. Catch Me dann.
Diese, wir spielen Fang, RTL-Show.
Ah, Catch. Mhm. Ja, dann Ninja. Mhm.
Catch Me oder Turmspringen? Auch schwierig.
Catch Me. Ich
okay. Da warst du nicht so der Fan von, oder? Von Turmspringen. Kann das sein?
Ach, es geht. Also an sich macht es schon Spaß, aber es ist schon immer so sehr stressig am Anfang. Weil gefühlt jedes Training ist so unendlich out of a comfort zone. Man denkt sich die ganze Zeit, man haut sich gleich krass auf die Schnauze und fällt irgendwie auf den Bauchplatsch oder sonst irgendwas. Ich weiß nicht, irgendwie ist es so ganz... Ja, es ist, war cool, aber muss ich jetzt auch nicht ewig weitermachen in irgendeinem professionellen Bereich.
Okay. Laufen oder Radfahren?
Laufen.
Mountainbike oder Rennrad?
Was? Weißt du, Bikepacking oder Rennrad? Was?
Nee, Mountainbike oder Rennrad.
Boah, ich Mountainbike gleich.
Hotel oder Zelt?
Kommt auf die Location drauf an, würde ich sagen. das hat beides seine Vorzüge auf jeden Fall. Also wenn ich jetzt Norwegen-Tour denke, auf jeden Fall Zelt.
Ja.
Einsame Insel oder Partystrand?
Einsame Insel.
Safe. Regen oder Sonne?
Sonne.
Sommer oder Winter?
Sommer.
Fotografieren oder fotografiert werden?
Das ist auch mies. Das macht beides extrem Spaß. Dann mache ich fotografiert werden.
Ah, okay.
Also, das ist fies. Das ist auch beides. Mir macht es generell einfach das Fotoknipsen unendlich Spaß. Ist auch witzig, ich bin da voll oft angehalten irgendwie, hat dann auch eine Kamera dabei, eine richtige in Norwegen. Und wenn ich merke, ich bin da nicht so, da ist ein Frame, ich mache ein Foto, das ist nicht so ein Foto mache, sondern gefühlt entstehen dann immer gleich 15 Fotos. Und dann nochmal der Winkel, dann nochmal da, von ein und derselben Sache. So. Ich denke, ja toll, du wirst eh nur eins benutzen. So. Und das erste ist dann meistens gut. Aber deswegen, ja, schwer zu sagen. Wobei.
Dieses eine ist ja deine Passion auch und ist aber auch Teil deines Jobs und das andere ist aber auch was, also dein Sportmodel da sein und natürlich auch irgendwie in der Öffentlichkeit stehen und so, ist natürlich auch dein Kapital, dein Lebensunterhalt. Ne? Ja.
Aber wenn ich so darüber nachdenke, dann glaube ich doch eher fotografieren, weil die meisten Jobs, also viele Sachen, die ich mache, das ist halt filmtechnisch irgendwas, dass irgendwas mit Videos aufgenommen wird. Mhm. Oder ich vor der Kamera irgendwas erzähle oder quatsche oder sowas. Das heißt, Fotoshootings sind dann eher, nicht die seltener, würde ich jetzt nicht sagen, aber weniger als Filmen. Mhm. Sprich, dann nehme ich jetzt doch selber fotografieren.
Sehr gut.
Labern oder labern lassen?
Labern lassen.
Stuttgart oder Berlin?
Boah, das ist auch schon wieder so anders einfach.
Niemand gesagt, dass es einfach wird.
Also die Sache ist, ich komme ja aus dem Raum Stuttgart, aus Reutlingen. Das heißt, es ist schon irgendwie so ein bisschen Heimatgefühle, so das Ländle. Aber ich glaube, was die Vielfalt angeht, dann doch eher Berlin. Also jetzt Vielfalt nicht naturtechnisch, sondern...
Vom Ländle ist die nächste Frage eigentlich auch mit beeinflusst. Sparen oder ausgeben?
Ausgeben macht schon auch echt Spaß, muss ich sagen. Ich nehme ausgeben.
Okay.
Lieber 1 Million Follower auf YouTube oder 1 Million Euro auf dem Konto?
1 Million Follower auf YouTube. Echt? Ich glaube, dann sind die Millionen auf dem Konto auch nicht mehr so weit, wenn man es richtig macht.
Das glaube ich auch und die hält vielleicht oder vermehrt sich immer wieder.
Genau, ja. Deswegen nehme ich auf jeden Fall die Millionen auf YouTube.
Fuchs.
Ja, das ist wieder Spielerei, weil ich glaube, mit 1 Million auf dem Konto kann man halt auch einiges machen, damit man sich keine Sorgen mehr machen muss.
Mhm. Ja, das stimmt.
Muss man es anständig einsetzt, sage ich mal. Aber ja, das dann, ich glaube, ich würde trotzdem YouTube nehmen.
Frei bleiben oder ankommen?
Frei bleiben.
Berliner oder Pfannkuchen?
Berliner.
Danke. Maultaschen oder Spätzle?
Oh, Maultaschen.
Ja, okay. Ich möchte schon wieder das. So, du hast geschafft. Guck mal, wo ist der Puls jetzt? Circa.
So ist ja ganz entspannt.
War entspannt. Siehst du? Gesagt, das ist kein nichts Böses. Ja, aber ich finde es immer.
Das ist spannend, aber.
Ja, ja, voll. Ne? Da muss man, ist man auch ein bisschen wieder raus aus der Komfortzone, Benni. Wieder mal raus. Mhm.
Ja, stimmt.
Das waren ja auch sensationelle Fragen waren das.
Ja, schon. Finde ich schon. Vielen Dank an die Redaktion an der Stelle. AKA Stefan.
Ja, auch wieder, was du sagst, raus aus der Komfortzone. Wenn man dann drin ist oder halt während der Sache, dann ist ja meistens alles entspannt und easy so. Mhm. Ich glaube, das ist ja oft so, die meiste Kopf, den man sich bei Sachen macht, wenn man irgendwie was vorhat, was ein bisschen out of the comfort zone ist, dann ist ja eigentlich der ganze Stress davor. Währenddessen ja eigentlich selten.
Das stimmt.
Und danach ist einfach nur ein cooles
Gefühl. So ist es, ja.
Ist das auch so ein Takeaway, was du uns jetzt so mitgeben kannst in diese letzten, in diesen ausklingenden Podcast sozusagen? Also macht euch weniger Stress da draußen und geht einfach mal rein ins Abenteuer und dann wird es schon ganz gut.
Ja, ich glaube, so dieses, jetzt nach dem Motto, so springen und die Angst ist weg. Ich glaube, das gilt für ganz, ganz viele Dinge, dass eigentlich die meisten Sachen, vorher schon scheitern oder sich vorher sich den Stress macht. Und wenn man dann wirklich da ist und die Sache tut und mittendrin ist, dann wirst man Lösungen finden, wie zum Beispiel in Norwegen irgendwas ist. Alles, wo ich mir Kopf gemacht habe, war unnötig, weil ich habe meine Lösungen vor Ort individuell immer neu gefunden. Oder das Bild passt auch zum Beispiel so ein, im Parcours jetzt so ein Sprung von einem Dach zum anderen. Die ganze Angst, die man hat, war immer nur, wenn dann vor dem Sprung und wenn man springt, sobald man in der Luft ist, spürt man keine Angst mehr. Mhm. Ja, springen und die Angst ist weg. Ich glaube, das ist so, könnte man als Motto so mitnehmen.
Mhm. Ja.
Hat dir das ganze Abenteuer auch ein bisschen bei der Bewältigung von heutigem Alltagsstress so ein bisschen geholfen? Also gehst du heute anders mit Stressoren um?
Auf jeden Fall. Ich glaube, das hat, wie gesagt, diese Ruhe, die es reingebracht hat, die hat dann leider nicht die ganze Zeit diese krasse Ruhe, die ich mitgenommen habe, direkt nach dem Norwegen-Trip, die hat natürlich jetzt nicht ewig gehalten. Man lässt sich auch schnell wieder in irgendeinen Trubel reinziehen oder in Stress oder irgendwas. Aber ich glaube, so generell seit letztem Jahr hat sich bei mir schon so eine Grundentspanntheit eingerichtet, dass ich halt mir weniger Sorgen mache um, weil ganz ehrlich, oft hat man ja Problemchen und wo man ganz genau weiß, ey, das klärt sich schon, man findet eine Lösung oder das ist jetzt kein Weltuntergang. Und deswegen, ich glaube, ich habe schon seitdem auch natürlich noch mit vielen anderen Dingen, die im letzten Jahr passiert sind oder jetzt auch immer noch passieren, ist so eine Grundtiefenentspannung gefühlt reinbekommen, weil mich halt viele Dinge einfach nicht mehr so bocken, weil ich weiß, es ist kein Weltuntergang, es wird sich eine Lösung finden, es wird sich klären oder man muss einfach erstmal abwarten. Viele Probleme lösen sich auch von selbst, indem man einfach ein bisschen abwartet, habe ich festgestellt. Und das habe ich, glaube ich, schon auch mit von der Norwegen-Reise gut mitgenommen, ja.
Was ist das nächste Abenteuer denn? Wenn ich die, das wäre dann meine letzte Frage tatsächlich. Also du hast jetzt gerade am Anfang schon gesagt, es ist einiges los. Aber was macht man nach so einer 4000 Kilometer Reise? Was hat man da eigentlich noch auf dem Plan als nächstes? Oder werden das noch absurdere Ideen?
Mal gucken, also ich muss jetzt das nicht krass toppen, dass ich sage, ich muss jetzt noch krassere Tour machen im Bikepacking oder so. Ich hatte eher Lust, dass ich nochmal durch Norwegen fahre, aber ein bisschen anders diesmal. Ich wollte dann durchs Landesinnere, da auch Trollstigen und sowas vorbei, so ein paar Spots abklappern, ein paar höhere Berge besteigen quasi und dann noch wandern gehen für mehrere Tage. Sprich, meine ursprüngliche Idee war von Oslo nach Andalsnes zu fahren mit dem Fahrrad. Das ist jetzt keine Größe, die ist so 600 Kilometer nur, halt übers Landesinnere, um einfach nochmal einen anderen Part von Norwegen kennenzulernen. Und halt währenddessen, genau, also das war die Intention, da quasi die Reise anders gestalten, dass ich quasi wirklich mir noch mehr Zeit nehme, mich nicht so hetze und dann halt noch einige Berge unterwegs besteige, noch mehrere Wanderungen mache und dann halt in Andalsnes, weil es da scheinbar auch ziemlich cool ist zu wandern, halt mal wirklich so 3-4 Tage ins Outback zu gehen, einfach Rucksack packen, Essen einpacken und dann hoch in die Berge, 3 Tage später wieder runterkommen, also 2-3 Nächte quasi, das ist so die Idee. Und dann mit dem Zug zurück nach Oslo. Das war eigentlich auf dem Plan, aber tatsächlich ist was anderes dazwischen gekommen, dass ich in diesen Zeitraum für 3 Wochen nach Japan gehe. Und was ich in Japan machen werde, weiß ich noch nicht genau. Ich weiß, ich bin da auch wegen der Produktion, aber ich habe quasi noch die Möglichkeit gehabt, dann einfach 3 Wochen dran zu hängen und bin dann 3 Wochen in Japan. Das heißt, ich werde mir noch überlegen, was für coole Sachen ich da mache. Das ist noch ein bisschen offen, das will ich noch gestalten. Genau, das ist quasi, das findet im Juni statt. Dann bin ich Anfang Juni bis Anfang Juli quasi in Japan und werde nochmal schauen, was genau ich da mache. Und bis dahin sind noch kleiner, ich gehe nach Fontainebleau zum Bouldern für ein Wochenende, oder für eine Woche quasi. Ich gehe noch einmal irgendwie an die Ostsee. Ich bin im Schwarzwald nochmal bei meiner Mutter für 1,5 Wochen. Genau, das heißt, da werde ich auch nochmal ein paar Touren machen. Bei ein paar Trailrunning-Routen habe ich mir schon rausgesucht. Genau, also quasi kleinere Sachen bauen sich immer außenrum. Und dann geht's nach Japan. Mal gucken, was da passiert. Das weiß ich noch nicht genau.
Ja, crazy, mal was ganz anderes.
Ja, also komplett auch nochmal eine ganz andere Kultur, das mal kennenzulernen. Da bin ich auch mega gespannt drauf.
Absolut. Das ist egal. Bin ich auch gespannt drauf. Wird man ja verfolgen können.
Ja.
Wahrscheinlich. Genau. Ja, hey, cool. Also, Andi, hast du noch was? Ich weiß, du hast noch was.
Ich habe noch was. Ja, ich habe noch was. Mhm. Benni, ich habe noch die obligatorische letzte Frage, die ich all unseren Gästen stelle. Mhm. Und die lautet, wenn du in deinem Leben was anders hättest machen können, was ist das?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube... Ich glaube tatsächlich von Anfang an mutiger sein. Und Dinge, aber ich habe tatsächlich in der Vergangenheit viele Dinge nicht getan, weil ich mir zu sehr einen Kopf gemacht habe, zu viel Angst hatte oder zu perfektionistisch war und dann irgendwie Dinge dachte, ist nicht gut genug. Ich glaube, früher anfangen, einfach zu machen. Ja.
Das ist doch mal eine super Antwort.
Ich liebe die Antwort.
Das ist doch mal eine mega Antwort.
Ja, die ist richtig gut.
Ja, doch, das könnte man
sagen. Die ist wirklich richtig gut.
Du hast die Messlatte jetzt sehr hoch gelegt.
Für alle weiteren. Doch, das ist eine super geile Antwort. Also, das ist definitiv, ich glaube, das trifft auch ganz viele. Das ist schon sehr, 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 sehr gut.
Und es ist inspirierend. Ja. Und das soll A Story Beyond Sports natürlich sein. Heißt ja nicht durch Zufall, auch bei Alpina Made to Inspire. Ne? Also von daher finde ich, ist das ein sehr, sehr guter Gedanke. Ich habe jetzt Bock, vom Bodensee an Königssee zu fahren. Leute, ciao.
Ja, dann los, es ist die Woche, es soll sehr gutes Wetter sein, Lena.
Das ist gemein. Nein, das kann.
Ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Du könntest jetzt theoretisch jetzt losgehen.
Ja, wenn dann nicht Kind und Job und so wäre. Huiuiui. Aber so ist es. Man kann sich. Ich muss mir den Blocker setzen, Benni. Das habe ich mitgenommen, definitiv. Ja. Ich muss mir den Blocker setzen und an diesen 3 Tagen wird nichts anderes gehen. Insofern vielen, vielen Dank.
Ja, sehr gerne. War ein sehr spannendes Gespräch. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, Lena, ich bin ein bisschen baff. Es war wirklich, finde ich, sehr inspirierend und interessant mit Benni. Krasse Themen und sehr, also es waren für mich jetzt wirklich so Gedankengänge dabei, die mich total inspirieren und wo ich mich auch selber so ein bisschen ertappt fühle und mir so denke, boah, da hätte ich jetzt auch mal Bock drauf. Ich will jetzt auch mal wieder für ein paar Tage einfach alleine mal los und Zeit für mich und mal ein bisschen reflektieren und ja, wie geht's dir da?
Definitiv genauso. Habe ich ja auch schon gesagt, dass ich sofort eigentlich die Bikepacking-Taschen ans Rad dran und los. Ungeachtet irgendwelcher Fitness-Voraussetzungen, die man dafür vielleicht haben sollte. Ich finde es aber auch immer cool, weil es ist so ein bisschen, er hat so ein paar Reminder ausgesprochen, die mir jetzt auch im normalen Alltag auch durchaus nochmal wieder präsent irgendwie nach vorne gerufen wurden. Also dieses einfach mal Mut haben, erstmal machen, kann dann ja immer noch blöd sein, so ungefähr. Ist eigentlich schon so eine Maxime, wonach ich spontan sagen würde, immer gelebt habe und was mir zum Beispiel im Alltagsstress manchmal auch so ein bisschen abhanden kommt. Das heißt, es ist wieder das Learning, auch von Leuten, die einfach krasse Abenteuer erleben, kann man für den normalen Berufsalltag irgendwie ein bisschen sowas mitnehmen und für sich auch übertragen und auch wieder bestärkt rausgehen. Bin auf jeden Fall jetzt inspired, würde ich sagen.
Also uns hat das Gespräch motiviert. Ich habe auch mega Bock auf die nächsten Abenteuer, allein schon auf die nächste Rennradrunde, die jetzt hoffentlich bald wieder ansteht, oder Mountainbike-Runde. Ich kann es kaum erwarten.
Same. Ich habe eine News für dich. Ich bringe sie mit. Komm. Tatsächlich kannst du nämlich für diese nächste Rennrad- oder Mountainbike-Runde einfach mal auf alpina-sports.com gehen oder .de, beides möglich. Und dann kannst du seit jetzt im Grunde dir deine neuen Sachen eigentlich auch direkt in diesem Online-Shop bestellen. Ich gehe mal rein. Und zwar gibt es ja dieses Jahr Legend, eine richtig, richtig heiße neue Brille. Ohne Mist, die ist ja so, also so ein Hingucker. Ich bin jetzt hier gerade auf der Seite unterwegs und muss sagen, ich hätte die gern. Was ist so dein Favorit für den Sommer?
Brillenmäßig meinst du?
Mhm.
Ja, ich bin da, es muss auf jeden Fall bei mir immer große Brille sein, weil ich einen recht großen Kopf habe. Und Rocket ist dann natürlich ein tolles Modell, was es auch in der großen Variante gibt. Und das ist eigentlich so meine Wahl. Auch der Benni ist übrigens mit Alpina Helm und Brille durch Norwegen gedüst. Von dem her, schaut doch einfach mal rein und lasst euch da inspirieren. Es gibt wirklich sehr geile Farben und coole Kombinationen. Das macht richtig Spaß.
Voll. Und die Designs auch wieder sehr, sehr fresh und sind auf jeden Fall Eyecatcher. Also muss man echt sagen, vor allem die Legend, die ist schon, die ist ja extra übergroß. Und die ist schon, also wenn ihr die in Riva oder sonst wo rumlaufen seht, dann guckt genau hin, das sind Leute, die das tragen, die wissen, was Style ist.
Ja, und das ist auch gar nicht so dumm. Also für mich ist das tatsächlich auch so ein bisschen, ich bin ja sehr allergiebefangen. Mhm. Und diese große Brille ist also meiner Meinung nach wirklich nicht schlecht, um so ein bisschen diesen ganzen Pollen-Blütenstaub-Wahnsinn, also du kriegst es nie ganz weg, aber es ist definitiv besser als ohne.
Sehr cool. Sieht stylisch aus. Andi, ich würde sagen, nächstes Mal, dass wir uns sehen, ist wirklich in Riva. Und das ist ja schon nächste Woche tatsächlich, wenn dieser Podcast erscheint, ist es noch ziemlich genau eine Woche und dann ist da ein heißer Saisonstart beim Bike Festival Riva. Komm gerne am Alpina-Stand vorbei, würde ich sagen. Und ohne zu viel verraten zu wollen, eventuell kann man uns da auch mal face-to-face sehen und vielleicht reden wir da auch mit dem einen oder anderen. Aber more to come, würde ich sagen. Ich will nicht zu viel teasern. Auf jeden Fall freuen wir uns natürlich auf möglichst viele Leute, die den Weg an den Gardasee finden und auf ein richtig, richtig gutes Season-Opening-Event mit am Start sind. Oder?
So schaut's aus. Ich freue mich. Gardasee ist immer eine Reise wert.
Definitiv. In diesem also. Sinne, darauf ein Aperölchen. Ich freue mich drauf. Also, bis ganz bald.
Ciao, servus.